Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen
Jan, hallo.
Und mit mir, dem Dom.
Hallo Dom.
Oh, der Jan ist irgendwie, was ist los?
Genug geschlafen.
Ja?
Kommt immer alle 7 Monate vor.
Alles klar. Nee, du sahst jetzt auch so aus, als, keine Ahnung, als hättest du noch irgendwas zu tun. Jetzt müsstest du noch die Wasserflasche suchen oder irgendwie.
Ah nee, ich hab die Deckel gerade, ich glaube, das ist im Intro immer geploppt, aber ja. Lebt damit.
Ja, das ist ja jetzt auch so neu, ne? Dass man jetzt da oben so einen Haken hat, dass das nicht mehr abfällt, der Haken.
Ey, das Ding. Und das soll jetzt irgendwie Schildkröten retten, das ist ja so eine absolute Aktionismusgeschichte. Ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendeinen Unterschied macht, ob du das Ding dran hast oder nicht, oder?
Ja, man sollte eigentlich gucken, dass das Ding gar nicht erst ins Meer kommt. Natürlich ist dieses sich daran, dass das Ding, wenn das da fest dran ist, ist es schon mal schwer, wieder ins Wasser reinzukommen, ne? Aber ich habe da sowieso mal einen interessanten Bericht gesehen, ne? Also da gibt es ja auch so eine coole gemeinnützigen Verein, der heißt Krake. Wird von dem Christian Stock geleitet und die machen schon mal am Rheinufer, machen die quasi sauber. Ne? Mhm. Und dann, was die da einen Müll finden und so, ist unglaublich. Aber was dann Leute wirklich bewusst da reinwerfen.
Also ich glaube, wenn du diese Müllinseln anguckst, und da kommen jetzt meine Aluhut-Momente wieder auf, aber also ich glaube, die diese Müllinseln, die du teilweise hast, natürlich werden die auch hier und da aus Ländern, aus europäischen Ländern bestimmt gefüttert. Aber wenn du jetzt anguckst, was in beispielsweise irgendwie Indien oder sowas da in die Gewässer reingeschmissen wird, das ist ja der Punkt.
Das kommt alles von den Philippinen auch.
Ja, ja. Da, ich meine nämlich auch, dass es viele südostasiatische Länder gab, die quasi nicht so strenge, ich sag mal, Recycling-Vorgaben haben, wo einfach eine Menge Scheiße einfach im Wasser landet, weil da auch das Wasser quasi das ist, was, wenn man hier irgendwie so durch die Landschaft fährt, dann hat man immer wieder so im Umfelde Köln hier und da so Schilder, von wegen hier keinen Schutt abladen oder sowas. Ja. Irgendein Depp muss das mal gemacht haben. Ne?
Ja.
Und ich schätze halt, dass da dann oft mehr die Wasserwege sowas sind. Das kenne ich auch hier und da leider als ich in der Karibik war, war das auch so, dass du merkst, überall so, hey, bitte schmeiß hier nichts ins Wasser, weil im Wasser ist es ja quasi vorerst entsorgt. Und dann macht man sich ja keine Gedanken mehr darüber und wie auch immer, dann wird der ganze Scheiß angespült. Da hast dann so super tolle, wunderschöne weiße Strände, hast da über so Kronkorken rumliegen und so, und denkst du, ja, das muss jetzt auch nicht sein, ne? Das ist, glaube ich, so das Problem bei Regionen, wo du sehr stark ans Wasser angebunden bist, wo du auch merkst, irgendwie, beispielsweise Indonesien ist ja eher so ein Inselstaat schon fast, ne? Das sind ja super viele kleine zerklüftete Inseln und da hast du so viel Wasser drumherum, das ist, glaube ich, da schnell mal eben so entsorgt. Und ich glaube, das ist das Problem mit sowas.
Ich habe letztens auch ein Video gesehen, ich weiß gar nicht, in welchem südostasiatischen Land das war, da waren in irgendeinem Dorf war so ein kleiner Bach und dieser Bach war wirklich komplett bis Oberkante voll mit Müll und dann hat das Dorf sich dazu entschieden, wir wollen jetzt das alles mal entsorgen und dann haben die da den ganzen Müll rausgeholt und so, boah, unglaublich. Ne?
Ja, ich meine, wenn du mal drüber nachdenkst, sind auch so Sachen, die, wenn du einmal anschaust, so Sachen wie Teflon beispielsweise, ne? Etwas, was man ja zum Beispiel viel auch für Pfannenbeschichtungen und sowas nutzt, was man aber auch halt auf jeder quasi regenfesten Gore-Tex-Jacke draufkleben hat. Das ist so Zeug, das kriegst du quasi auch aus dem Wasser nicht mehr so richtig raus. Ne? Wenn du dann mal anguckst, wie sehr das damals einfach in irgendwelche Flüsse reingekippt wurde, weil interessiert ja keinen. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, da muss man echt mal so ein bisschen einen Blick drauf halten, was man wahrscheinlich auch mittlerweile in unserem Grundwasser findet.
Da gibt es nämlich eine Chemikalie, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Stadt ist oder eine französische, die ist komplett kontaminiert damit, weil da war früher ein Werk, wo dieses Material, was auch in Teflon mit drin ist. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Diese IPPF-Stoffe oder
so. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Und
Teflon ist so ein Beispiel dafür.
Ja, und das war nämlich, das war eine Art Doku, ne? Also Leute, also dieses Ding, ne? Danach habe ich mir dann erstmal eine gusseiserne Pfanne gekauft. Das ist so 3 Jahre her, als ich das Ding gesehen habe. Aber ganz ehrlich, mit einer gusseisernen Pfanne irgendwas zu machen, ist mal richtig scheiße.
Wenn
du nur, habe ich alles gemacht. Das Problem ist wirklich, wenn du, ich habe die gusseiserne. Steinpfanne gibt's auch, klar, aber ich habe diese gusseiserne geholt. Aber wenn du dann immer nur diese Teflonpfannen mit diesen Beschichtungen gewohnt bist, wo eigentlich, außer du stellst sie selten dämlich an, eigentlich nichts anbrennen kann, so wirklich. Und du hast dann auf einmal so eine gusseiserne, ne? Du musst mit viel weniger Temperatur arbeiten.
Ja.
Dann darf man die nicht richtig sauber machen, nur so offensichtlich, ja, dass dann nachher so quasi so eine Art Kruste innen drin entsteht und keiner denkt, also das kann nicht wahr sein, ne? Aber
viel Öl nutzen.
Viel auch. Öl nutzen.
Du kannst dich einfach mal eben kurz wie so ein Spiegelei da so reinmachen und dann.
Ja, also das ist schon, wir Menschen, wir vernichten uns schon selber.
Einmal selbst abgeschafft, to go.
Genau. Aber wer möchte, kann sich gerne mal mit dem Verein Krake auseinandersetzen. Ist wirklich ein ganz tolles Projekt von dem Christian Stock. Wir haben da auch selber schon mal mitgemacht und es war unfassbar. Wir hatten dann so einen kleinen Abschnitt an der Mülheimer Brücke, aber gegenüber von Mülheim, also auf der linken Rheinseite. ich weiß nicht, das war so, weißt du, sowieso immer so Fahrradwege lang laufen, mhm, und dann wurde so wie so Rheinaue, ne? Das sind dann so große Wiesen und ja, dann hatte ich keine Ahnung, so vielleicht 20, 30 Meter, ja, dafür war ich dann zuständig. Also ich weiß nicht, ich habe da gefühlt 3 Stunden lang gelaufen. Ich weiß nicht, wie viele blaue Säcke ich voll gemacht habe mit Müll. Ne, es ist unfassbar, wie viel die Leute aber auch dann wirklich in den Grünstreifen reinwerfen etc.
Ja.
Nichtsdestotrotz hast du eigentlich vollkommen recht. Die größten Teile auch unseres Mülls wird eigentlich entsorgt und etc. Aber da habe ich auch...
Ja, dann verbrannt, ne? Ist das ja, so
verbrannt besser? Oder in andere Länder verschifft. Ja. Und da wird es aber nicht ordnungsgemäß teilweise entsorgt und dann gelangt es ins Meer.
Das
ist also ein richtig schmutziges Geschäft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ihr Lieben, wir haben wieder E-Mails bekommen und wir haben jetzt ein Thema. Die Leute fanden so unsere Themen der letzten Woche sehr, sehr interessant, aber wir waren wieder ein bisschen sehr nerdig unterwegs. Und dann haben wir uns gedacht, nehmen wir doch einfach mal wieder ein Thema, was für beginnende Personen besonders interessant ist. Und zwar... das haben wir auch, glaube ich, schon mal so vor 1,5 Jahren gemacht, aber die meisten Leute schaffen es, obwohl, ne, die meisten kann ich gar nicht sagen. Es gibt tatsächlich Leute, die fangen mit Folge 1 an, ne? Und hören dann wirklich schon vornherein nochmal alles so durch. Nichtsdestotrotz, für all die, die jetzt keine Lust haben, gefühlt Folge 24 oder wie auch immer sie hieß, nochmal zu hören. Und das Ganze jetzt auch schon wieder über 2 Jahre her ist, haben wir gedacht, dann machen wir mal so ein kleines Update zum Thema, welche 5 Ebenen oder Stufen in einer Selbstverteidigungssituation gibt es eigentlich und was hat man da so für Möglichkeiten und ja, ich würde sagen, das ist eine tolle Idee, ja, weil wie gesagt, die Feedbacks waren alle super, aber es gab halt auch ein paar Leute, die gesagt haben, ey, wir hätten gerne mal wieder so ein bisschen was zum Thema Selbstverteidigung, so für Beginnende, und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir einfach mal wieder eine Folge zum Thema, ne, 5 Stufen der Selbstverteidigung. Und die Leute stehen ja auch drauf, ne? Die Wipsis jetzt unter euch, denen geht direkt das Herz auf, wenn sie dann sowas hören wie 5 Tipps für ein besseres Leben, ja, 5 Tipps, um unsterblich zu werden, 5 Tipps oder die 5 Stufen der Selbstverteidigung. Ich würde sagen, fangen wir an, wa? Gut. Also, wir haben im Grunde 5 Dinger. Ich persönlich finde die auch sehr sinnvoll. Einmal kurz vorweg alle so genannt und dann werden wir die einzeln so ein bisschen auseinanderklabüstern. Die sind aber dann auch genau in dieser Reihenfolge zu beachten, ja. Und dass man kann natürlich auch vorher schon flüchten, deswegen ist das Thema Flucht jetzt auch gar kein eigener Punkt, weil ich das immer ein bisschen schwierig finde, weil man kann nachher flüchten, aber man kann auch schon vorher flüchten, ne? Okay. Also Punkt 1 ist Thema Situationsbewusstsein. Punkt 2 natürlich Vermeidung und Distanzierung zu der ganzen Sache, also Distanz aufbauen, ja, ist halt vermeiden. Dann verbale Deeskalation, soweit überhaupt möglich, physische Verteidigung und dann nachher noch so ein Punkt, das Thema Nachbereitung, je nachdem, was alles so passiert ist. Ja, so. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal mit dem Situationsbewusstsein an. Wobei ich da auch direkt wieder ja so ein bisschen den Zeigefinger erheben möchte. Situationsbewusstsein bedeutet ja letztendlich, dass man halt seine Umgebung bewertet, um halt potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen. Ja, und dazu gehören natürlich viele Dinge, natürlich auch das Beobachten von Menschen, ja, und halt auch die unmittelbare Umgebung und halt auch, wenn man dann mit Menschen zu tun hat, zu beobachten, ob es da jetzt möglicherweise Verhaltensänderungen in ihrer Körpersprache etc. gibt, die auf eine mögliche Bedrohung hindeuten können, ne? So, und das Ding ist einfach so. Was ihr aber in der Situation bitte nicht macht, ist, dass ihr da euch irgendwie so eine Paranoia antrainiert und dass man, wenn man euch die ganze Zeit sagt, die Welt ist schlecht, die Welt ist böse, es wird immer schlimmer, ja, dann seid ihr in meinen Augen auch am falschen Ort. Außer ihr trainiert irgendwo, was weiß ich, Südafrika oder irgendwo wirklich teilweise leider sehr soziale und wirtschaftliche Ungleichgewichte herrschen und wo der Kampf um Ressourcen wirklich offen auf der Straße ausgefochten wird. Wenn ihr natürlich in solchen Umgebungen lebt, alles klar, dann sollte man wirklich, wenn man dann rausgeht, halt nur aufpassen, ja. Aber wenn ihr jetzt in Mitteleuropa lebt, dass ihr da jetzt die ganze Zeit Angst haben müsst und aufpassen müsst, was passiert, ja, halte ich dann für schwierig und auch halt absolut für ungesund, ja. Und wie letztens auch ein Bekannter von mir, der Fabio, meinte, die Lebensqualität leidet auch darunter. Ja.
Ja, ich glaube, dass ein Riesenthema, was man bei dem gesamten Bereich Selbstschutz beachten muss, ist, dass das so ein bisschen ist wie, wenn man das erste Mal irgendwie einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Man ist da vielleicht dann super nervös und man hat noch nicht so richtig einen Plan, was da geht. Und dann stimmt man vielleicht auch Sachen zu, wo man eigentlich rückblickend sagt, warum habe ich das eigentlich gemacht? Weil man sich da irgendwie noch nicht so richtig sicher ist, wie das eigentlich läuft. Und irgendwann, wenn man den dritten, vierten, fünften unterschreibt, weiß man ziemlich genau, was man da haben möchte und ist dann auch in der Lage, relativ anders irgendwie in so eine Verhandlung reinzugehen. Das heißt, ich weiß einfach erstens, was will ich? Zweitens, womit fühle ich mich wohl? Und drittens auch, wie erreiche ich das ein bisschen? Und das verändert sich im Laufe der, ich sag mal, Erfahrung mit dem Thema. Und genauso ist es bei Gewalt irgendwie ein bisschen auch, dass es natürlich Situationen gibt, die einen immer irgendwie überreizen können. Das ist eine Sache, da kann man leider auch nicht final gegen alles trainieren. Das haben wir auch schon sehr, sehr oft erzählt. Aber es gibt natürlich immer Grenzen für das, was man trainieren kann. Aber wenn man schon mal irgendwie versteht, ich gehe in etwas rein und ich habe ein Grundverständnis davon, wo meine Grenzen sind, wie ich die zu verstärken vermag oder wie ich die durchzusetzen vermag. Und zwar eben auch, ich habe ein bisschen ein Verständnis davon, in welchen Situationen muss ich überhaupt meine Aufmerksamkeit schärfen, weil genau das ist der Unterschied zwischen ich renne paranoid durch mein Leben und ich habe, wenn irgendwie um mich herum etwas Unerwartetes passiert, nicht direkt Panik. Weil das ist immer genau das, was quasi so ein Training hergeben soll, dass man eben in der Lage ist zu sagen, okay, ungewohnte, vielleicht auch sehr unangenehme Situation, aber hier bleiben mir 2, 3 Sachen im Kopf. Das ist eine Sache, die mir sehr stark hängen geblieben ist, jetzt mit 1, 2 Kunden, die leider irgendwie doofe Erfahrungen gemacht haben, mit denen ich mich darüber nochmal so ein bisschen, kommt später bei Thema Nummer 5, aber nachbereitend unterhalten habe. Und was ich jetzt so von 2 gehört habe, war halt wirklich stark dieser Punkt von wegen so, mir ist da diese eine Sache im Kopf gewesen, als ich mich dann irgendwie durchschlagen musste. Und diese eine Sache hat dann irgendwie das ganze Ding irgendwie angeleitet, ne? Sei es jetzt irgendwie eine Sache, die wie im Training irgendwie gesagt wurde, eine Sache, die in einem Drill irgendwie für die Person sich selber rausgearbeitet hat, aber es gab dann normalerweise irgendwie so einen Stichpunkt, einen Bereich, der da irgendwie durchgekommen ist. Und dabei geht es einfach darum, dass man in einer Situation, in der man normalerweise völlig überfordert wäre, immer noch eine Art Leitfaden hat, ein Ding, an das man sich irgendwie festhalten kann oder halt vielleicht irgendwie was sich an irgendwas erinnert, was man schon mal wie gesehen hat. Es sollte halt einfach nicht eine komplette Überreizung sein, wo man da steht und dann improvisieren muss, weil, wie wir auch schon in der Vergangenheit hier und da erzählt haben, wenn man unter sehr, sehr viel Druck improvisiert, dann können geniale Sachen passieren. Die meiste Zeit ist es Quatsch. Deswegen, da sollte man sich vielleicht ein bisschen wegkonditionieren. Deswegen, also es gibt einen relevanten Rahmen, in dem man sich seiner Umgebung bewusst sein sollte. Man kann immer überrascht werden und ich glaube, es ist auch ein bisschen utopisch, davon auszugehen, dass man sich davor irgendwie schützen kann. Aber es geht darum, dass ich so ein bisschen auch ein Verständnis dafür aufbaue, in welchen Umgebungen sollte ich da nochmal gezielt darauf achten, was mir passiert. Und da ist halt 2 Sachen, die für mich immer noch relevant sind, sind auch so, haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn man irgendwo unterwegs ist, dass man versteht, wo bewege ich mich eigentlich. Ne? Dieses Ding, was ich in Barcelona erzählt hatte. Barca. Von wegen, hey, dieses Viertel hier war echt nicht so richtig geil als Touri, das wusste ich aber vorher nicht. Und das Interessante ist, man hat auch an der Stimmung darin nicht so wahnsinnig viel Unterschied gemerkt. Und ich glaube auch so aus den ganz üblen Ecken haben wir uns da auch trotzdem ferngehalten. Also so richtig wild war es auch nicht. Aber nur so dieses Bewusstsein sollte man so ein bisschen haben. Und das andere Ding ist eben auch zu verstehen, dass wenn ich unterwegs bin und ich begebe mich vielleicht gezielt in einen Rahmen rein, in dem ich vorher schon absehen kann, hey, das könnte jetzt ein bisschen gefährlicher sein, gewisse Umgebungen beim Feiern, wie auch immer, da kann ich nochmal besonders drauf achten und auch gewisse Kontext-Cues. Also beispielsweise war das jetzt so, dass bei meiner, in dem Haus, in dem ich wohne, sind jetzt hier und da so Aushänge ausgehangen worden von wegen vermehrte Einbrüche irgendwie in der Umgebung. Man solle bitte niemanden ins Haus lassen, der nicht wirklich klar seine Kredenzien gezeigt hat, wenn es darum geht irgendwie, ja, wir checken hier mal kurz irgendwie die Heizung oder so, ne? Dass man da so ein bisschen drauf achtet. Und das ist vielleicht auch etwas, wo man sagt so, ja, jemand da reinkommt und sagt, ich will mir die Heizung angucken. Das ist nicht unbedingt jemand, auf den man direkt losgeht und sagt so, ah, nein, du willst uns alle abziehen. Aber trotzdem versteht man halt in dem Kontext, das ist eine Bedrohung, die wir gerade irgendwie aktuell haben. Sollte ich darüber bewusst sein? Sollte ich mir so im Hinterkopf behalten, dass es das vielleicht gibt? Das heißt aber nicht, dass ich jede Person, die dann ein Paket ablegt, direkt mit dem Messer bedrohen muss. Ja. Das ist nicht dasselbe.
Da hatten wir doch mal die Situation bei uns in der Tiefgarage. Da haben sie eine Zeit lang einen und demselben BMW 3-mal hintereinander den Airbag, also das Lenkrad mit Airbag ausgebaut, unfreiwillig.
Ich glaube, die sind auch teuer, die Dinger.
Und dann gab's, ja, das bringt richtig Kohle. Und dann lief da so eine Sonderkommission, wurde da extra gegründet, weil das überall in Köln passiert ist. Und dann kam ich abends nach Hause und dann liefen da so drei Typen mit einer jungen Frau durch die Tiefgarage. Ja, und dann meinte ich so denen auch so, was machen Sie hier, ne? So, und ja, wir sind von der Kripo, ne, wegen hier, ne? Und ist so, ja, dann weisen Sie sich mal aus. Und dann zeigt er mir da so eine Hundemarke, wo drauf steht Kriminalpolizei. Weißt du, keine Ahnung, also wenn ich, das habe ich mir auch gesagt, ist so, Entschuldigung, haben Sie auch einen richtigen Dienstausweis, ne? Weil das Ding kann ich mir irgendwo auf dem Trödelmarkt kaufen oder ich gehe einfach zu meinem Schlüsselmenschen und lass da einfach eingravieren. Lass sie
selber basteln,
genau. Ja, genau, du nimmst einfach so eine ovale Plakette und schreibst da drauf Kriminalpolizei. Und er guckt schon so, fing an zu grinsen, ne? Ist so, ja, machen Sie mal, sonst rufe ich dann Ihre richtigen
Kollegen. Die richtigen Kollegen.
Und dann machen wir da mal eine richtige Überprüfung Ihrer Personalien, ne? Ne, und dann zuckte er und ist so, ja, okay. Und die anderen sind dann, ne, ja, dann waren das dann drei Polizisten und dann die Praktikantin, ne? Ja, dann haben sich dann in der Nacht irgendwo auf die Schliche gelegt und haben dann die Hoffnung gehabt, dass dann ausgerechnet in der Nacht, wo sie da Heier machen, einer kommt, ne? Ja, es ist nichts passiert, aber wie gesagt, aber einfach mal die Leute anzusprechen, ne? Vor allem, wenn du dann so eine große Wohnanlage hast. Ja, die Leute, ne? Ich hab ja so diese Angewohnheit, immer auch alle zu grüßen, ne? Also auch wenn ich mit dem Hund bei mir in der Anlage unterwegs bin, wenn da einer kommt und betritt quasi meinen Ground, ich grüße jeden.
Einfach mal los angucken, wie reagiert
wird. Ja, genau. Und dann so, guten Tag, ne? Und manchmal laufen auch Leute rum und dann sag ich so, kann ich Ihnen weiterhelfen? Sind Sie irgendwie auf der Suche? Und dann meinte irgendwann einer so, ja, was sind Sie denn hier, ne? Ist so, ja, ich wohne hier. Wohnen Sie auch hier? Nein. Ist so, das ist kein öffentlicher Park, ne? Das ist kein öffentlicher Durchgang. Ach so, ist so, deshalb frage ich. Und weil wir in letzter Zeit so viele Einbrüche haben, sind wir ja sehr, sehr vorsichtig. Ja. Waren wir auch sogar einmal, hat der Nachbar sogar einen erwischt, der stand vom Fenster von der Nachbarin, schaute da die ganze Zeit rein, scannte das, er sah das, sprach den Typen an, auf einmal ging der stiften. Dann hat er die Polizei gerufen, während er hinter ihm herrannt. Und dann haben sie ihn hinten auf dem Platz, kam dann schon die Polizeiwagen an, dann haben sie ihn runtergetackelt, war bekannt, ne? Also dass er gerne einbricht, also war er schon dabei, wieder auszukundschaften. Das heißt, dieses Ansprechen etc., ne, ist natürlich auch wichtig für ein Situationsbewusstsein. Einfach nett und freundlich und zu fragen, hey, kann ich ihm weiterhelfen, suchen Sie irgendwas, ja? Und dann kann einem ja keiner böse sein. So, und wenn dann die Person sagt, ja, was wollen Sie denn, ne, kann man ja ruhig sagen, Entschuldigung, ich wohne hier. Und das ist ein privates Gelände. Und ich wollte Ihnen einfach nur weiterhelfen, weil Sie sehen so suchend aus. So, ja. Dann ist man immer noch freundlich. Dann heißt, ich gehe jetzt nicht dahin und sage so, Sie stehen auf meinem Boden, seien sofort, Sie sind in Texas, sonst hätte ich Sie schon erschossen. Das wäre natürlich ein bisschen übertrieben. Aber was ich dazu sagen möchte ist, Leute, auch wenn ihr sowas habt, ne, im Rahmen der Situationsbewusstsein, wenn ihr so eine Situation habt und ihr habt ein komisches Gefühl, und ihr denkt, da stimmt was nicht, ja, ihr müsst das nicht machen, ja. Nur
irgendwie dann ansprechen ist schon auch irgendwie eine Konfrontation, ne?
Ja, es kann, genau. Also deswegen, wenn ihr das macht, geht da extrem freundlich an die Sache dran. Macht bitte nicht den belehrenden Allmann, ja. Und, aber das Wichtige ist natürlich, wenn Personen merken, oh, krass, die passen auf in der Nachbarschaft etc. Ja, super. Was ja auch, das war ja auch so ein Ding. Ach genau, das war in der Zeit, das war, da haben die abends, da wurde es so langsam dunkel. Da haben die abends zwischen 19 Uhr und 21 Uhr bei der Nachbarin das komplette 4 Quadratmeter Fenster ausgehebelt.
Boah, nicht
die
schlecht.
Sind gar nicht durch die Türe gegangen, sondern die haben das Fenster einfach mal ausgehoben, sind dann in die Bude rein.
Da muss ich so, schon sagen, das ist respektabel, also so ein Fenster eben rauszuheben.
Du meinst, die Eier nicht, zu haben, so ein Ding durchzuziehen, so auf dem Motto, und dann vor allem abends, ja. So, also wie gesagt, Menschen ansprechen und zu sagen, ne, hört mal, ne, würde ich dann auch als Situationsbewusstsein und dann einfach so, ne, man kann ja nett und freundlich sein. Ist ganz
und man
wichtig.
Darf auch nie unterschätzen, was irgendjemand, der irgendwie so einen Ausweis sich dran klemmt, muss auch nichts wirklich draufstehen und eine Warnweste anhat, was so Leute, was für Türen solche Menschen aufgemacht werden. Also da muss man so ein bisschen vorsichtig mit sein. Da gab es irgendwann noch mal so einen YouTube-Kanal, dessen gesamte Prämisse das war, irgendwo reinzukommen, indem man sich einfach irgendwie so eine Warnweste anzieht und wo du da überall reinkommst. Und so eine Sache, wenn man halt hier und da Sicherheit manchmal gemacht hat, dann weiß man auch, hey, entweder steht genau das drauf, was ich sehen will, oder du kommst hier nicht rein. Und wenn das da nicht drauf steht, dann rufst du bitte jemanden an, der dafür verantwortlich ist, dir das zu geben, sonst kommst du da nicht rein.
Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, wo durch Köln fährt tatsächlich eine Straßenbahn von der Polizei NRW, die weist darauf hin, auf falsche Polizisten, die sich gerne als Polizisten ausgeben und dann alte Leute über den Tisch ziehen. Die klopfen dann bei alten Leuten, weiden nicht aus, gehen dann rein, sind zu zweit. Der eine Polizist erzählt dann Oma oder Opa dann eine wilde Geschichte. Die sind natürlich total gespannt, weil die sind ja total scharf auf Storytelling.
Und dann, bringen ihren Schmuck in die
Sicherheit. Genau, und der andere guckt dann einfach mal, dass er alles in Anführungszeichen in Sicherheit bringt, ne, nachts zusammen. Ja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Leute, Situationsbewusstsein, auch wenn ich es schon gefühlt 100-mal gesagt habe, seht es wie Autofahren im Winter, ja. Nehmt einfach eure Umwelt ganz normal wahr, wenn ihr im Auto sitzt und denkt so, ah mein Gott, da hinten kommt jetzt eine Brücke, es könnte gefroren haben, da muss ich aufpassen, ich fahre also einfach den Wetterbedingungen entsprechend, ja, und wenn ich hier hinter der Brücke wieder dran vorbei bin und ich kann, und ich sehe, dass die Straße frei ist, fahre ich auch einfach wieder 70 oder 80, wenn ich das da fahren darf, ja, und fahre jetzt nicht die ganze Zeit total verängstigt durch die Gegend und habe Angst, dass ich die ganze Zeit sterben muss. Ne? Ist natürlich doof, wenn man dann natürlich noch Sommerreifen drauf hat, obwohl es jetzt schon glatt sein könnte und schon ein bisschen geschneit hat, dass man dann natürlich ängstlich durch die Gegend fährt, ist natürlich unglücklich. Deswegen sage ich immer metaphorisch, seht ein Selbstverteidigungstraining in einer guten Kraft-Mager-Schule oder wo auch immer, bitte genauso, als wenn ihr euch darauf vorbereitet und sagt, ah, es kommt Winter, ich ziehe mir einfach mal Winterreifen drauf, dass ihr einfach sagt, ey, ich mache auch mal so ein Kraft-Mager-Training mit, ja, um mich einfach so mal ein bisschen vorzubereiten, weil wenn ich in eine doofe Situation komme und kann gar nichts, dann fange ich nämlich an, wie der liebe Jan eben meinte, mit Improvisieren. Und Improvisieren ist eigentlich immer scheiße, weil vor allem, was nämlich auch so gemein ist, wo du eben meintest, ja, wenn dann irgendwas passiert ist, dann ist das gut gegangen, obwohl man sich vielleicht doof verhalten hat in der Situation. Und das ist nämlich gemein. Das Gehirn ist echt richtig gemein. Wenn du dich selten dämlich verhalten hast, hast die Situation aber positiv überstanden, dass du dann so reflektiert bist, dass du sagst, ah, ich habe mich trotzdem doof verhalten, auch wenn ich jetzt hier heil rausgekommen bin, das kommt oftmals nicht vor, ja, sondern du machst irgendeinen Scheiß, das Gehirn sagt, oh super, hat funktioniert, speichern wir als erfolgreich ab, so, und jetzt gehst du hin und machst den gleichen Scheiß nochmal, weil dir beim letzten Mal gut gegangen ist, ja, so, das ist sehr trügerisch, ne, deswegen macht euch bitte nicht Jack, lasst euch vor allem nicht Jack machen und ja, dann würdest du sagen, kommen wir zum nächsten Punkt oder hast du noch was auf dem Herzen?
Nö, das können wir jetzt halt noch einweben.
Ja.
Ich habe mir jetzt noch eine Sache, die mir noch so im Kopf geblieben ist, weil ich merke, dass es auch Leute machen, die es hauptberuflich machen. Ich bin damals mit meiner Familie und meiner Ex-Freundin, da war sie noch 17, ich war irgendwie so 18 oder 19 oder so und wir sind zusammen nach England geflogen. Und da war es nämlich auch so, das war uns gar nicht so bewusst, aber ist ja alles EU-Raum und alles in Ordnung, dachten wir. Und dann ist aber so, dass England da sehr spezielle Einreisebedingungen hat, damit du ein anderes minderjähriges Kind mitnehmen darfst.
Oh.
Das heißt, sie hat ja zu dem Zeitpunkt auch offensichtlich mit dem Nachnamen und so nicht zu uns gehört. Und wir reisen aber mit ihr ein. Und sie war so, nee, die nehme ich hier mit, ist alles in Ordnung. Und die waren so, ja, ist schön, aber wir brauchen jetzt mal irgendwie Dokumentation, dass das okay ist. Ne? Haben sie eine Einwilligung von den Eltern oder sowas, ne? Und dann wir so, also jetzt nicht so. Und dann hat mein Dad aber relativ gut reagiert und meint so, hey, aber ich habe hier Überweisungen von den Eltern, die uns quasi die uns quasi auch Geld rüber geschickt haben für Essen, wie auch immer. Also das ist ja offensichtlich alles in Ordnung, wie auch immer. Und sie hat gar nicht auf die Überweisung geguckt. Es war so, sie hat ihm die ganze Zeit nur ins Gesicht geguckt und geguckt, wie er reagiert. Und da merkst du halt, genau darum ging es. Am Ende war sie, okay, gut, dann viel Spaß. So, und genau darum ging es. Es ging in dem, also ich kann mir vorstellen, dass sie da auch irgendwie ein Auge zugedrückt hat und dass sie uns auch wirklich hätte Stress machen können. Aber du hast ja gemerkt, an dem Gesamtbild irgendwie, das war alles okay. Ne? Also sie war so, ach ja, stimmt, hätten wir vielleicht mal machen müssen. Ja, sorry, habe ich irgendwie voll nicht auf dem Schirm gehabt. Und meine Eltern haben halt so reagiert, dass es war auf jeden Fall stimmig, das Gesamtbild. Und da merkst du halt auch, das ist oft so eins der ersten Mittel. So, was siehst du so für, passt irgendjemand nicht ins Bild rein, ist jemand nervös, wie auch immer, genau da merkst du, oder genau daran merkst du halt, wie solche Leute irgendwie reinpassen. Trotzdem ist es halt nicht irgendwie notwendig, in einer dauerhaften Paranoia durch die Gegend zu rennen, weil das ist genau der Job dieser Menschen, die genau da stehen, das tun.
Was da ich aber gerne mal wissen würde, jetzt ohne Scheiß, ich hätte gerne die gleiche Situation einfach einmal ausgetauscht und ich tausche euch vier blonden, blauäugigen gegen Menschen aus, die vielleicht dunkler sind, ob die dann auch so geil reagiert hätten. Das hätte ich gerne gewusst, ja.
Das ist eine gute Frage.
Ja, so wie ich damals mal vom Zoll angehalten wurde, habe ich die Geschichte erzählt? War ich beim Kumpel in Holland und
ach, bei der Überfahrt.
Ja, ne? Ja, bin wieder zurückgefahren, morgens um 11.
Und alle dann haben die gleichen Autos und gleichen.
Ja, pass auf, genau, richtig. Und dann stand, ich war der Erste in der Kolonne, die sie rausgepfiffen haben. Dann stand ich da unten, hat dann mit denen rumhantiert, war damals noch im Jobcenter tätig, habe überhaupt meinen Dienstausweis noch nicht rausgeholt, weil ich gedacht habe, komm, mal gucken, wie sie uns behandeln, ne? Weil, wenn du denen sagst, ich bin auch im öffentlichen Dienst, dann sind die direkt immer anders, aber ich wollte mal gucken, ne? Und auf einmal kamen noch so 3, 4 Autos, die standen dahinter. Und mein Opa wird jetzt sagen, weil er selber einer war, alles schwarze Köpfe. Ne? Genauso wie ich auch. So, und dann gucke ich so zu den Polizisten und meine so zu dem, ach, haben wir heute dunkle Augen und schwarze Haare Tag? Haben sie gestern die ganzen blonden Blauäugigen rausgeholt? Dann guckt er mich an. Man merkt schon, er wurde sauer, ne? Was wollen sie damit sagen? So, und dann habe ich meinen Dienstausweis gezückt und meine so, es fühlt sich nur komisch an. Dann hat er meinen Dienstausweis in die Hand genommen, hat reingeguckt, hat gesagt, alles klar, ich wünsche eine schöne Fahrt. Und ist so, ja. Ja, kann Zufall gewesen sein, dass dann da, ne, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt alles nur so dunklere Typen rausgeholt worden sind, ne? Also wie gesagt, ich habe da keinen Jan gesehen und keine Grit. Also das war schon ein bisschen komisch. Naja, egal. Jut. Also, bevor ich mich jetzt hier noch selber zum Opfer mache, hören wir mal auf. Kommen wir zum Thema Vermeiden, ne?
Spürt die Unterdrückung.
Ja. Ja, du hast leicht singen.
Es ist halt wirklich echt ein Ding, ne? So, also an Grenzen oder so, das ist für mich halt wirklich gar kein Thema. Also ich bin ja auch nicht offensichtlich tätowiert oder sowas, das siehst du ja auch alles auf den ersten Blick nicht. Und wenn du mich jetzt auch in Line-Up stellst von, sagen wir so, 7, 8 frischen irgendwie Akademieabschließern, ja. So, da passe ich ja auch optisch irgendwie rein.
Ja,
ne?
Und deine Hipster-Tattoos, die sind ja cool, aber ganz ehrlich, die sehen direkt, du gehörst so Tofu-Gang und dann war's das. Weißt du, ich meine? Tofu International.
Das Seltsame ist, das ist auch international ein Thema, ne? Also egal, wo ich hinfliege, ich werde nie irgendwie rausgeholt.
Nein, so. Du bist halt einfach ein netter, adretter, sympathischer Kerl, ne? Hast das große Glück, mit weißer Haut auf die Welt gekommen zu sein, hast wunderschöne blaue Augen, bist blond. Also damit, dann hast du eigentlich fast überall gewonnen. Das ist einfach so. Und das manche sind keinster Weise böse und ich bin auch nicht neidisch. Ne? Ich mag meine jugoslawischen Wurzeln, alles gut. Ja, okay, alles klar. Gut, ja, Vermeidung. Ne? Also das, was ich mit den Polizisten gemacht habe, war jetzt keine Vermeidung, sondern eigentlich bewusste Eskalation.
Das war ganz kontrollierte Eskalation.
Ja. Ich weiß nicht, sind Zollbeamte eigentlich auch Polizisten? Ich weiß es ja nicht.
Ich meine, der Zoll wäre ein eigenes Ding.
Ist ein eigenes Ding, weil aber die haben auch andere Status von Polizei. Haben. Ja, weiß ich. Das sind auf jeden Fall, aber die sind auf jeden Fall auf Bundesebene, aber es sind... Das ist eine gute Frage. Könnt ihr mir die Frage beantworten, ihr Lieben da draußen? Sind Zollbeamten wie Polizisten? Oder also sind das einfach Zollbeamten? Ja, auf jeden Fall ist das Bund.
Ja, ja, das ist klar.
Ja.
Ist klar.
Und ich weiß auch, dass der Zoll jetzt nicht unbedingt zur Bundespolizei gehört, aber sind das einfach nur Zollbeamte? Aber haben die irgendwie einen coolen Namen? Weil das andere sind ja Bundesbeamte, Zollbeamte sind auch Bundesbeamte. Egal. Vielleicht könnt ihr uns das ja beantworten. Also grundsätzlich sollte man das Ganze natürlich nicht tun, was ich da gemacht habe. Und es war ja auch für mich jetzt keine Selbstverteidigungssituation, sondern ich wollte einfach Menschen zur Reflexion anregen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Situation seid und ihr seht jetzt zum Beispiel Vermeidung, genau. Das soll jetzt kein Victim-Blaming sein, aber dann haben wir unser bayerisches Dreieck, ja, dass wir sagen, wir haben einen Tatort, wir haben Opfer und wir haben einen Täter. So. Und Vermeidung bedeutet, dass ich weder ein Opfer bin, sondern und dass ich auch nirgendwo hingehe, wo potenzielle Täter sind, oder dass ich mich an einem Tatort aufhalte, der sich hervorragend als Tatort anbietet, ja, weil er komplett einsam ist. Wenn ihr natürlich irgendwo, es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? Ich habe keine Angst alleine im Wald, ich habe Angst, wenn ich nicht allein im Wald bin. Ja, weil wenn du alleine im Wald bist, passiert dir ja nichts. Wenn du könntest stolpern. Genau. Aber dann, wenn du eine Apple Watch hast, Hashtag unbezahlte Werbung, du schlägst den Kopf auf und das ist ein starker Sturz, löst das ja direkt ein Notsignal aus. Ne? Aber jetzt mal im Ernst, ist ja eher doof, wenn du durch den Wald läufst und da sind noch irgendwelche die Räuber, ja, wie der Carsten jetzt sagen würde, ne? Haben wir ja damals im Bataillonsviertel, haben sie immer die Räuber gejagt, ne? Und als Kinder. So, und jetzt mal im Ernst, stellt mal vor, ihr seid im Wald und ihr seid komplett alleine. Warum hat man da Angst? Ich habe allein, wenn ich Angst im Wald bin. Ich habe Angst, wenn ich allein im Wald bin. Das ist doch Bullshit.
Die meisten Horror-Stories leben ja auch nicht davon, dass man alleine ist, sondern dass man eben weiß, irgendwie ist man dann doch nicht alleine. Ne?
Ja, so ja, ja, ja. Und dann sieht man immer so weiß, diese Perspektive aus der Sicht des Täters, des jagenden Tieres. Ne? Ja, also versucht einfach, Orte zu vermeiden, wo ihr denkt, wow, was passiert hier? Was zum Beispiel auch ein Ding ist, ja. Zum Beispiel, gibt ja am Neumarkt gibt es ja so Tiefgaragen. Ne? Gerade so hier an dem an dem Strauch, Joost Strauch Dingsbums-Museum, wie heißt das nochmal? Dieses Naturkundemuseum.
Also am Neumarkt?
Am Neumarkt.
Neumarkt ist ein Museum?
Ja, ein richtig tolles, ein Völker-Naturkundemuseum.
Das ist mir noch nie aufgefallen.
Ganz, ganz toll, glaub, ganz, ganz tolles Ding. Jost Strauch, Strauch-Jost-Museum, muss man gucken, ist echt schön. Auf jeden Fall, da bin ich irgendwann
mal,
ja, ja, da bin ich irgendwo immer so hochgegangen, aber nicht an dem offiziellen Aufgang, also es war schon offizieller, aber es war eigentlich nur so ein schmales Ding, wo man von außen gar nicht reinkommt, aber wo man das Parkhaus offiziell trotzdem verlassen kann. Und ich sah schon, saßen dann die Junkies, ne, und machten sich gerade schön die Spritze fertig, ne. So, dann mache ich die Tür auf und meinst du denen ganz freundlich, Männer, ich möchte euch jetzt hier bei eurer Party nicht stören und ich möchte auch jetzt hier niemanden irgendwo auf das Werkzeug treten. Es wäre total nett, wenn ich jetzt hier mal durch dürfte. Ich habe also quasi so getan, als wäre es das Normalste auf der Welt, was die Jungs da gerade treiben. Ey, die waren so freundlich, ja, dass die nicht den roten Teppich ausgerollt haben und salutiert haben, einfach weil ich mit denen nett, freundlich und umgegangen bin. Ey, das war eine ganz entspannte Geschichte, ja. Dann bin ich dann hochgegangen und dann haben die weiter ihren Scheiß gemacht, ne. Mhm. So, aber ne, einfach ist auch eine Form von, Entschuldigung, jetzt habe ich fange schon den Jan anzutreten oder zu Füßen, sexuelle Belästigung.
Nee, das war schon ertreten.
Es war treten, ja.
Es war definitiv ein Tritt.
Gut, dass
Anzeige
nicht,
ist raus.
Gut, dass du das nicht als sexuelle Belästigung beinterpretierst. Auf jeden Fall, ja, und das war auch eine Vermeidungsgeschichte. Ich habe die einfach nett, respektvoll etc. behandelt, ja, und die haben sich ja noch nicht ertappt gefühlt und die haben sich auch noch nicht mal schlecht gefühlt in der Situation, weil ich jetzt nicht gesagt habe, was machen sie denn hier, das ist ja das Letzte, ja, bla bla bla, weil das ist auch das Ding, ne, wobei es jetzt schon wieder in Richtung verbale Deeskalation geht, weil man da ja dann auch vermeiden kann, dass man einfach dann bitte nicht den Allmann macht, ne, ja, aber Vermeidung heißt letztendlich, wenn ich am falschen Ort bin, guck ich, dass ich da wegkomme. So. Und wenn ich jetzt auf einmal in so eine komische Situation reinkomme, wo es vielleicht ein idealer Tatort ist, es sind vielleicht auch potenzielle Täter da, aber ich schaffe es, nicht zum Opfer zu werden, einfach weil ich entsprechend geschult bin und ein entsprechendes gesundes Selbstbewusstsein habe, dann bringt es auch nichts, wenn da ein Täter und ein Tatort ist. So, jetzt einfach mal, ne? Ansonsten natürlich das klassische Straßenseite wechseln. Ihr kennt das alle, der übliche Kram, der ja auch vollkommen legitim ist und wo ich jetzt auch nicht sage, dass das Bullshit ist. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Wechselt die Straßenseite, macht es aber bitte souverän und guckt die Person jetzt nicht erschrocken an, die ihr auf 20 Meter seht und lauft dann wie eine nervöse Antilope über die Straße, sondern macht einfach den Straßenseitenwechsel, als würdet ihr da drüben in den Hauseingang gehen, weil ihr da wohnt, ja. Versucht halt eure Körpersprache einfach so authentisch selbstbewusst zu haben, dass es aussieht, als hättet ihr nicht aufgrund der Person, die euch entgegenkommt, den Straßenwechsel eingeleitet, sondern weil ihr einfach sagt, ne, ich wohne da, so von dem Mindset her, ja. Was kann man denn sonst noch vermeiden?
Ich finde, dass Vermeidung immer ein Punkt ist, der nochmal ein bisschen differenziert werden muss. Und zwar, es gibt natürlich gewisse Räume, die ich meiden kann, ne, wo es auch irgendwie Sinn ergibt. Beispielsweise, wenn ich jetzt nicht, hatte ich letztens noch zwei Biker kennengelernt, mit denen ich mich ein bisschen unterhalten habe. Total liebe Typen, die aber absolut nicht irgendwie ans organisierte Verbrechen angebunden sind. Ne? Und die waren dann irgendwie in Hamburg, einen Abend feiern und sind dann irgendwie über Umstände in so einem Laden gelandet, der ganz klar so angebunden war. Ne? Und dann waren die so, okay, also ein Bierchen trinken kann man hier bestimmt schon. Also ich komme nicht, dass wir uns rauswerfen, nur weil wir ein Bier bestellen. Und dann haben die da irgendwie angefangen, mit irgendwie so ein paar Jungs zu feiern den ganzen Abend. Ne? Da war es aber auch so, dass da halt irgendjemand reinkommt, der dann irgendwie vorher mit dem Türsteher stresst und haben die angefangen sich zu balgen und so. Und da war es auch so, ja, kann man jetzt machen, muss man aber nicht. Ne? Ja. Das heißt, das ist ja so ein Beispiel für, hey, ich weiß ja nicht so, wie eure Anbindung da ist, aber kann man machen, muss man halt nicht. So, das wäre jetzt so mein Beispiel für einen Ort, den man vermeiden kann, wenn man es nicht aus irgendeinen Gründen nicht anders möglich ist. Irgendwie so, ne? Aber wenn man jetzt eben sagt, es gibt Konflikte und vor allem auch Orte, die nicht vermeidbar sind. Das heißt beispielsweise, wenn ich mich durch die Bahnhaltestelle bewege, hatte ich letztens zum Beispiel, als ich am Friesenplatz hochgekommen bin, ich wollte nur von einem Gleis zum anderen, weil ich irgendwie mal umsteigen musste. Und da war es dann auch so, dass dann da irgendwie zwei Jungs gerade irgendwie so auf der Treppe gesessen haben und sich da irgendwie Heroin gerade fertig gemacht haben. Ne? Und das ist halt so das Thema, so gut, kannst jetzt nicht wirklich drum herum, weil du musst halt da hoch. So einfach ist das jetzt gerade, ne? Aber eben auch, das sind jetzt vielleicht so räumliche, sehr einfache Beispiele für sowas, weil, ne, du bist jetzt da, so auch wie mit dir jetzt gerade mit der Treppe.
Ja, aber es sind alltägliche Dinge.
Genau. Und dann gibt es aber ein anderes alltägliches Spektrum, wo ich sage, da ist Vermeidung sogar der falsche Schritt. Und das ist eben etwas, was ich auch ganz stark mit Kunden, ganz besonders noch stärker mit Kundinnen leider irgendwie immer wieder höre. Aber beispielsweise sowas wie sexuelle Übergriffigkeit am Arbeitsplatz oder so Geschichten, ja, wo man sagt so, hey, Vermeidung, absolut kein sinnvoller Ansatz. Weil ich da auch immer mehr einfach sehe, je mehr man versteht, wie jegliche Form von Gewalt motiviert ist, es ist entweder Angst, das sind wenige Beispiele, aber es ist entweder Angst oder es ist Macht. Und dabei ist egal, ob ich jemanden aus irgendeinem Territorialgehabe irgendwie durch die Gegend schubsen muss, ob ich das aus einer Statusgeschichte heraus machen muss oder möchte oder was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte. Aber alles motiviert sich da im Endeffekt irgendwie durch Macht. Und bei sexuellen Übergriffen ist das beispielsweise genau so ein Ding. Und das Problem ist halt, wenn man versteht, wie Leute sowas aufbauen, gerade eben in Umfeldern, wo man im Alltag auch drin ist. Ne? Ich glaube, du hast in der Vergangenheit mal das Beispiel genommen von dem Typen, der immer nach dem Wochenende reinkommt, einen anfängt zu massieren und fragt, wie das Wochenende war.
Ja, 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 ne?
Diese so. Geschichten. So, das sind so Dinge, ja. Wo du sagst, so, hey, ist einfach nicht drin. Und das Problem dabei ist halt immer, wenn Leute sich eben Umfelder dafür aussuchen, in denen sie wissen, dass es schwer ist, für die betroffene Person einen Gegendruck aufzubauen und dann auf der anderen Seite vielleicht auch irgendwie ganz besonders irgendwie Schutzräume nutzen, um dann zu sagen, hey, hör, das war doch gar nicht so und so, das war doch das und das. Ne? Ein Beispiel ist, eine Freundin von mir hatte erzählt, dass sie gerne früher tanzen gegangen ist, was jetzt im Moment leider wegen ihres Jobs nicht mehr so wirklich viel bekommt, aber gerne tanzen gegangen ist. Und dann war da eben irgendwie einer, der auch irgendwie da mitgetanzt hat und der hat dann irgendwie irgendwas bei ihr gemacht, an der Stelle irgendwie berührt, wo sie meinte, so ist nicht, ne? Und da war aber das Thema, dass er meinte so, ach so, ja, aber gehört doch zum Tanz. Und sie meinte so, ja, ich weiß, das gibt es auch, diesen, so kann man das auch tanzen, aber mit mir wäre mir das ganz lieb, wenn du das nicht tun würdest. Also sie hat sogar klar kommuniziert.
Ist doch okay.
So, und dann war aber das Thema, dass er das immer und immer und immer wieder missachtet hat. So, und da ist halt der Punkt, sowas passiert so lange, bis eine Person so unumstößliche Gegenwehr bekommt, dass sie merkt, sie ist da gerade nicht mehr am Zug. Und das ist halt wichtig, dass man da eine Parole bietet. Das heißt, solche Situationen, weil stell dir vor, du versuchst dann einfach nur in der Situation einfach diesen Tanzpartner zu vermeiden. Aber wenn es aus irgendeinem Grund trotzdem wieder diesen Tanzpartner gibt, weil alle anderen sind gerade, ist ja egal, was der Kontext jetzt gerade ist, aber ich arbeite wieder mit derselben Person aus irgendeinem Grund, ist ja egal genau warum, ich möchte vielleicht auch einfach nicht so negativ auffallen, um zu sagen, so, hey, nee, mit dem, bla bla bla, möchte vielleicht auch keinen Aufstand machen, das ist leider eine Sache, die ich auch immer wieder mitbekomme und dann arbeite ich mit demselben Partner und dasselbe Problem entsteht wieder, weil ich einfach nur vermeiden wollte. Und da ist halt der Punkt, wo man sich aussuchen muss, Vermeidung ist eine Strategie, die, sagen wir mal, eine 100%ige Gewinnchance hat, solange es anhält. Aber gerade wenn es eben in einem Umfeld ist, in dem das Ganze irgendwie ein Wiederholungspotenzial hat, muss man halt ganz genau schauen, okay, ist hier gerade Vermeidung oder Eskalation der sinnvolle Punkt? Und sei es, wenn ich mir das physisch nicht zutraue, was auch völlig fair ist, dann vielleicht über irgendwelche offiziellen Wege.
Ja. Also wie gesagt, das ist ein sehr schönes Beispiel. Danke dir, dass du das gebracht hast. Das ist sehr wichtig. Aber Vermeidung kann halt auch einfach sein, dass ich mich nicht unglücklich kleide. Ja. Und ganz plump gesagt, ich renne halt mit der PKK-Flagge nicht ins türkische Café. Ja. So, kann ich machen, muss dann halt nur mit den Konsequenzen klarkommen.
Mit dem falschen Trikot in den anderen Ultra-Block
genau,
rein.
Ja, das kann natürlich auch passieren. Nur das Problem ist halt dann immer, wenn ihr sowas macht, wie gesagt, your body, your choice, ihr könnt alles machen. Nur ihr dürft dann, ihr könnt dann in den meisten Fällen, wenn ihr sowas macht, dann halt nicht unbedingt mit Rechtsstaatlichkeit rechnen, ja, von diesen Personen. Und dann kann das teilweise auch böse enden für euch so. Und das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, macht euch einfach Gedanken auch, ne, um zu vermeiden, wie wirke ich auf andere und geht von mir jetzt eigentlich eine potenzielle Gefahr aus oder gefährde ich mich aufgrund meines persönlichen Verhaltens und meiner persönlichen Kleidung, ja. Das ist auch so für mich ein wichtiger Punkt, was Vermeidung anbetrifft. Soll jetzt kein Victim-Blaming sein, aber man kann halt manche Dinge passieren einfach, weil sie passieren, weil die Leute halt nicht cool drauf sind, ja. So, und wenn ich halt, wer war das noch? Achso, wir waren am Wochenende, war ich auf einer Kommunion und erzählte mir eine Frau, die ist Schalke-Fan. Und dann war die mit ihrem Sohn, in Frankfurt beim Spiel. Und Frankfurt, Schalke scheinen sich auch nicht so zu mögen, das wusste ich nicht. Und dann hat die irgendwie nicht einen richtigen Parkplatz gefunden für die Gäste und hat sie auf dem Heimparkplatz gestellt, aber da liefen ganz viele Männer rum in schwarzen Jacken. So, und dann kamen die zwei da raus, die Frau sah das schon, hatte also eine gute Situationsbewusstsein, hat dann direkt zum Sohnemann gesagt, pass mal auf, Schatzmann, ich glaube, wir sind hier in der falschen Ecke angekommen, wir kommen jetzt aber auch von dem Parkplatz nicht mehr weg. Pack alles, was blau ist, ganz tief unter deinen Hoodie, dass es keiner sieht. Ja, zieh dir selber eine schwarze Jacke drüber und versuchen hier durchzukommen. Und dann waren da so ein paar gute Polizisten von der Hundertschaft, die haben die zwei gesehen, sind zu denen direkt hin und haben gesagt, seid ihr Schalke? Ja. Wieso seid ihr denn hier? Das hier ist absolutes Niemandsland für euch, ne? Das ist keine gute Idee, dass ihr hier seid. Ja, so und so hat die Frau das erklärt, meinte so, alles klar. Und dann haben die 20 Mann von der Hundertschaft bekommen und dann haben die 20 Mann, die quasi durch diese, das ist auch nichts passiert zum Glück, ja, aber die haben die dann quasi zu dem Gästebereich begleitet und damit die da durchkommen, so. Und dann denkst du ja auch so, wow, fuck, ja. Mhm. Manchmal, ne, weiß man ja auch nicht so, ne? Ja, wie du schon meintest, manchmal ist man am falschen Ort mit der falschen Kleidung.
Ja, das ist passieren. Auch so ein Thema, das können ja auch andere Insignien sein, ne? Aber das ist immer so etwas, was da halt sehr stark eine Rolle spielen kann, dass etwas, was man an sich trägt, vielleicht eine gewisse Gruppe, die einen umgibt, irgendwie in ihrer Ehre, in ihrer territorialen Autonomie oder wie auch immer angreift und dann kann es halt scheppern. Das ist immer so ein bisschen so ein Thema.
Richtig. Ja, dann kommen wir halt zur verbalen Deeskalation. Ne? Es gibt Menschen, die behaupten, das wäre gar nicht möglich. Da sage ich immer so absoluter Bullshit. Ich habe im Jobcenter hat das bei mir immer hervorragend funktioniert. Das Problem ist halt nur einfach bei der verbalen Deeskalation, dass es halt unglaublich komplex ist und dass es da teilweise einfach drauf ankommt, auf die Gewaltarten. Es kommt drauf an, wie sehr du auch trainiert bist. Es kommt darauf an, ob du es schaffst, eine Brücke aufzubauen zu der anderen Person, dass man vielleicht sogar Gemeinsamkeiten hat, dass man dann denkt, boah, der anderen Person habe ich keinen Bock auf die Schnauze zu hauen, weil wir uns ja doch sehr ähnlich sind, ja, oder Gemeinsamkeiten haben. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Was wir immer sagen, und das hat damals auch der Patrick hier von Senshido uns auch damals gesagt, so habe ich es auch immer bei mir im Jobcenter gehalten, dass man einfach freundlich, aber bestimmt mit der Person kommuniziert, gesichtswahrend, ja, ihr niemals unterstellt, dass sie irgendwie lügt etc. Ist vor allem bei gewissen Personengruppen aus bestimmten Kulturbereichen echt problematisch, weil da nämlich auch aus denen ihrer Sicht das Lügen nach unseren Standards kein Lügen ist, sondern eigentlich nur dem dient, das eigene Gesicht zu wahren und das Wahren des eigenen Gesichtes mehr Wert hat als zu lügen. Also lügt man quasi, um sein Gesicht zu wahren und dann ist das vollkommen wieder gedeckelt und in Ordnung. Solche Personengruppen gibt es. So, wenn ich dann aber anfange, irgendeine Person dann quasi ihre Maske herunterzureißen, obwohl ich gar nicht zur Exekutive gehöre, sondern im Grunde mich einfach jetzt im privaten Kontext verteidige und versuche aus der Nummer rauszukommen, dann kann das sehr böse enden. Ja, deswegen auch einfach nett, freundlich, bestimmt mit der Person reden, gesichtswahrend und versuchen irgendwie Gemeinsamkeiten irgendwie herauszufinden, irgendwelche Brücken zu bauen, falls das irgendwie möglich ist und und dann versuchen rauszukommen. Ne? Wichtig ist aber auch, und dann ist wieder das Thema Vermeidung, in dieser Kommunikationsphase, ne, bitte die andere Person, vor allem wenn es Territorialdominanz ist, nicht anfassen. Nicht denken so, jetzt streichle ich mal über die Schulter und sag dann irgendwie so, komm, liebe Junge, ist doch in Ordnung, ne, ich habe doch ja keinen Bock auf Stress. Also die Person, wenn es gerade insbesondere bei Territorialdominanz, würde ich niemals anfassen. Ja, also das würde ich auch in dieser Kommunikationsphase nicht machen. So, es wird niemals angefasst, außer ich muss mich wehren, Punkt. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was hast zum Thema verbale Deeskalation. Es ist halt schon schwierig, ne? Also ich finde das jetzt in 10 Minuten zusammenzufassen. Ich finde da eigentlich die Zusammenfassung von meinen persönlichen Erfahrungen aus dem Jobcenter inklusive dem, wo Patrick von Senshido das bestätigt hat, eigentlich ganz gut. Wir können jetzt natürlich noch anfangen mit verschiedenen Gesprächsführungsarten, mit Sachen wie Paraphrasing, mit Spiegeln und so weiter und so fort. Aber das würde zu tief gehen. Das ist wieder ein
Teil theoretischer Bildung, von der nichts umsetzbar ist. Das ist nämlich das Problem. Weil versuch mal bitte in einer Situation, in der du richtig Stress bekommst, das umzusetzen. Oh, ich muss halt spiegeln. Oh, ich muss halt spiegeln. Ganz wichtig. Das habe ich doch bei Dom gelernt. Spiegeln, spiegeln, spiegeln. Das ist so ein Ding.
Bei Dom im Podcast, genau. Wenn du es bei mir im Training lernst, klappt es. Das ist ja wie eine Technik.
Also,
aber
genau, ich meine halt einfach
nur so, halt, oh, ich habe den Podcast gehört, nee, jetzt kann ich spiegeln.
Aber auch das, ich meine, wenn du kompetenter wirst im Bereich Deeskalation, es ist kein Ding, wo du innerlich eine Checklist runtergehst. Wenn du das machen musst, bist du tot. Also das ist jetzt übertrieben, aber das ist beim Kämpfen beispielsweise auch so, wenn ich jetzt drüber nachdenken muss. Es gab da auch früher auch diese, haben wir schon mal drüber gesprochen, diese auf History Channel, diese Serie irgendwie Human Weapon oder sowas.
Ja, genau.
Genau. Und da kannst du dir natürlich sehr, sehr detailliert angucken, wie ein High Kick funktioniert. Das heißt nicht, dass du es hinbekommst, wenn es knallt. So.
Nein, du musst das trainieren. Also genau. Du musst da wirklich im Flow sein. Genau. Das ist genauso wie in die Eier treten, in die Pratze schlagen, Sparring machen, ist dieses Kommunikationstraining genauso wichtig.
Genau. Und was ich mir da halt immer denke, ist, um das Ganze eben nicht aus einer hypertechnischen Sicht anzugehen, weil dann verliert man oft den Realitätsbezug dabei und dann hält halt irgendwann so, dann bleibt davon nicht so wirklich viel hängen, ist sowas wie Spiegel und sowas, das sind alles so Dinge, die quasi mit drin hängen, wenn man zum einen, wie du gerade gesagt hast, natürlich freundlich heißt nicht
devot,
überhöflich.
Ja.
Ne? Also was mir halt wichtig ist, ist so der grundlegende Ton, in dem mir begegnet wird, in dem wird entgegnet. So handhabe ich das Ganze. Ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt jemanden irgendwie beleidigen muss, wenn er mich beleidigt, das meine ich damit nicht, sondern so der grundlegende Ton des Gespräches. Sind wir gerade relativ locker unterwegs? Werde ich gerade sehr, sehr unpersonalisiert irgendwie gesiezt? Werde ich gerade irgendwie, ne, ist das sehr, sehr abstrakt, wie ich da, wie er mit mir gesprochen wird? Oder ist es halt irgendwie ein anderer Typ, der da gerade feiern ist und der spricht jetzt mit mir? Was auch immer der Kontext des Gespräches ist, diese Art des Gespräches wird aufgenommen. Ich fange jetzt nicht an, jemanden, der mich gerade fragt, ob ich jetzt Stress will und mich duzt, da irgendwie zu siezen und dann so, ich kenne sie nicht und das ergibt keinen Sinn. Der andere Punkt ist eben, dass man mit freundlich ist, glaube ich, gar nicht wirklich, es geht um respektvoll. Ne? Also dieses, ich kann jemanden duzen auf eine respektvolle Art und Weise, das ist kein Problem. Das heißt, es geht aber einfach viel mehr darum, wie du vorhin sagtest, versuch niemandem irgendwas anzuschuldigen, versuch niemanden runterzumachen, selbst da Gesicht zu wahren, ist nur relativ wichtig. Also es geht nicht darum, dass ich da jetzt auf jeden Fall gesichtswahrend rauskomme, sondern schau einfach, dass du den anderen nicht irgendwie in eine Richtung provozierst, wo er eventuell oder sie eventuell irgendwie Gesicht wahren muss. Aber hauptsächlich geht es halt darum, der Ton, in dem mir begegnet wird, in dem wird zurück entgegnet. Man bleibt dabei aber so respektvoll, wie es innerhalb dieses Tons möglich ist. Und dann geht es halt stark darum, dass man irgendwie mit der Person versucht herauszufinden, okay, wie ist es möglich, dass man jetzt hier irgendwie ein gemeinsames Interesse findet? Also, und sei es auch, und das kann man super stark abkürzen, und sei es auch einfach, dass ich irgendwie die gesamte Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema lenke. Also, wie hatte ich auch schon in der Vergangenheit erzählt, irgendwie so Sachen wie, was ganz gut kommen kann, wenn man es halt auch wirklich authentisch meint, ist halt, man wird angepöbelt oder irgendwas ist, und man fängt ein authentisches Kompliment auszusprechen, weil das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, als das man gerade macht. Es ist in seiner oder ihrer Sprache, aber es ist so respektvoll wie möglich. Es hebt die andere Person sogar hervor, aber ohne sich selbst herabzusenken, und das ist wichtig. Weil wenn man eben ankommt, sagst du, nee, also ich bin ja und dann ist ganz dieses, was viele Leute wahrscheinlich als freundlich wahrnehmen, ist eben devot, und das ist ein Unterschied. Weil je nachdem, wie ich so aufgewachsen bin, ist es halt normal, dass Freundlichkeit und Schwäche das gleiche sind. Bedeutet quasi, wenn ich merke, mein Gegenüber hat gar keine Lust mehr, etwas entgegenzusetzen, ja, dann ist das schwach und nicht etwas, wo ich sage, da ist die Person vielleicht einfach etwas reifer als ich. Das heißt, wenn ich merke, mein Gegenüber hat Angst vor Konfrontation, ja, dann kann ich das nutzen. Wenn ich aber merke, mein Gegenüber hat wirklich einfach keinen Bock auf Konfrontation oder ich werde abgelenkt. So ein bisschen wie ein Kind, das irgendwie rumplärt, man gibt ihm irgendwie, man lenkt es irgendwie ab und auf einmal ist das irgendwie ruhig. Das ist auf jeden Fall keine Erziehungsstrategie. Bitte gewöhnt euch das nicht an. Aber es ist auf jeden Fall für den Moment genug. So, und da geht es halt eben irgendwie um was Ähnliches. Also wie kriege ich den Fokus von dem Konflikt gerade runter? Entweder indem ich sowas sage wie, ne, das hatten wir auch im Club-Kontext, glaube ich, besprochen, hey, wenn wir uns jetzt hier ballern, dann fliegen wir beide raus, ist doch wirklich, also so, ich will feiern, willst du, deswegen bist du doch wahrscheinlich auch hier, oder? So, anderer Kontext, der Fokus liegt jetzt woanders, und zwar, wie sorgen wir dafür, dass wir jetzt nicht den Abend versauen, das ist ein ganz anderes Ding. Das heißt, ich sage ihm nicht so, hör mal, wenn du mich anpackst, lege ich dich um, das ist nicht die Stimmung dessen, ich spreche trotzdem die Sprache, wegen so, hey, du hast Bock zu feiern, ich hab Bock zu feiern, lass uns nicht ballern, weil sonst fliegen wir beide raus. So, und dann kann man ja vielleicht irgendwie gucken, okay, wie baue ich da ein bisschen drauf auf, ne? Kann ich dir wie ein Bier ausgeben oder sowas? Dann hat sich das erledigt. Wenn man da authentisch hintersteht, ne? Wie gesagt, also sobald ich offensichtlich Angst veräußere in dem, wie ich da auftrete, kann das als Schwäche interpretiert werden. Deswegen ist eine Deeskalation nicht, dass ich mich selber runtermache oder meine Bedrohlichkeit minimiere. Weil da kommen wir dann in den Punkt Macht. Warum werde ich dann angepöbelt? Wenn ich dann mich quasi als ein wundervolles Ziel etabliere, warum sollte sich dann da mein Gegenüber davon abbringen lassen, sich da mit mir zu balgen? Entweder ich lenke die Person ab oder ich zeige der Person, hey, es ist nicht in unser beiden Interesse, das gerade zu tun. So einfach ist das Ganze.
Ja. Ja, dann kommen wir halt zur physischen Verteidigung. Ich finde, da haben wir uns ja in den letzten Wochen sehr ausführlich zu geäußert, ne? Vor der physischen Verteidigung kommt natürlich dann noch allerlei taktische Spielereien, wenn man dann in etwa erkannt hat, um welche Gewaltarten es sich jetzt gerade handelt und dass man dann halt sich entsprechend positioniert, taktisch vorgeht. Und wenn es dann halt körperlich wird, dass man dann erstmal versucht, natürlich in so einem Surprise Aggression Speed Modell die andere Person dann irgendwie so abzufertigen, dass sie erstmal keinen Bock mehr hat. Aber halt, wenn das alles nichts bringt, ja, dann muss man halt auch ein bisschen mehr können, als nur einen Finger ins Auge stecken. Und das machen wir ja hier auch, ne? Wir haben ja zum einen das Krav Maga Basic und wir haben das Krav Maga für die Fortgeschrittenen. Und wir gucken halt, dass die Leute so trainiert werden, dass sie in ihren jeweiligen tatsächlichen Problemen sich auch erwehren kann. Ja, das ist ganz klar. Und man muss auch eine Sache, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist aber auch der Punkt, was viele vergessen, gerade in diesem Territorialdominanz-Ding gibt es oft das Problem, dass oftmals Dinge gar nicht so anfangen, sondern also dass die oftmals direkt in dieses Duellverhalten hineingehen. Ja, gerade bei Jüngeren zwischen 15 und 25 und dann hast du auf einmal direkt jemanden da stehen, der Fäuste macht und der anfängt da rumzuhüpfen wie, was weiß ich, Karate Kid und du denkst so, okay, so und bei so einer Person ist dann oftmals das Surprise Aggression Speed Modell teilweise gar nicht mehr möglich, weil der, wenn der voll auf Sendung ist und will euch einfach nur wegballern,
wie willst du ihn überraschen?
Genau, wie willst du ihn da noch überraschen? Ja, das ist problematisch. Deswegen ne, fahren wir das System so, wie wir es hier fahren und ich glaube auch, dass das sehr gut ist und magst du was ergänzen zum Thema physisch? Weil
da könnte ich dir, wie viele Podcasts haben wir mittlerweile?
Das müsste jetzt die 107, 108 sein oder so jetzt.
107 Podcasts zu erzählen, das ist gar kein Thema.
Ja, wir können es einfach kurz halten, du sagst, du hast recht und hin zum nächsten Punkt.
Ja, also ich glaube, dass es da einfach nur wichtig ist, dass man mit sich selber abklärt, wann und wie man das irgendwie durchzusetzen vermag. Und ich bin auch ganz ehrlich, da ist auch eine Sache, da kommt man nicht drum herum, sich da auch zu konditionieren. Also wenn ich jetzt gar keinen Zugang zu dem Thema habe und ich habe auch kein Gespür dafür, wie ich eine Konfliktsituation teils auch initiiere, dann bin ich immer quasi einen Schritt hinterher. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mit dem Thema auch auseinandersetzt, auch wenn viele Leute das Gefühl haben, oh, will ich ja gar nicht lernen, weil ich will ja keinen Kampf initiieren. Will man ja auch nicht. Aber es ist eine Reaktion in dem Moment, auch wenn ich quasi den ersten Schlag werfe. Es ist trotzdem ein reaktives Verhalten.
Ja.
Das sind, glaube ich, wichtige Sachen, die auch nochmal ein bisschen vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen ausarbeiten in der Folge oder zwei.
Ja, auf jeden Fall. Aber das Thema Körperlichkeit, wie gesagt, wir machen da ja keine große Unterscheidung zwischen Männern und Frauen, sondern es geht eigentlich nach Größe und Gewichtsklassen. Und wir zeigen auch die Techniken, alle Techniken, die wir zeigen, zeigen wir allen Geschlechtern. Es gibt keine magischen Selbstverteidigungstechniken für Frauen und es gibt keine harten, besonderen Selbstverteidigungstechniken für Männer, ja, sondern es sind die gleichen Techniken. Es kommt halt auf den Kontext an, es kommt auf die Taktik an, auf die Vorgehensweise und fertig, ne? Also wie gesagt, physische Verteidigung ist halt wichtig und dass man sie vor allem auch akzeptiert, dass es manchmal einfach sein muss. Ja.
Und das übertragen auf die anderen Bereiche macht einen auch einfach verhandlungssicherer in den anderen Rahmen. Genau. Das ist genauso wie wenn wir das Jobbeispiel von früher nehmen. Sowas wie, wenn ich weiß, ich habe alternative Angebote, bin ich verhandlungssicherer.
Ja. Ja, und dann kommt quasi die Nachbereitung. Also das kann natürlich ein riesengroßes Spektrum sein. Ne? Also erstmal, wenn ihr euch natürlich dann jetzt irgendwie habt körperlich erwehren müssen, dass ihr dann natürlich die Flucht einleitet, euch irgendwo in Sicherheit bringt, ja, dann, auch wenn ihr jetzt die andere Person verletzt habt, dass ihr dann auch von dem Punkt aus, wo ihr jetzt gesichert irgendwo seid, dann die Polizei ruft und sagt, pass auf, am Eberplatz, da liegt einer, ja, könnt ihr bitte da hinfahren, ich befinde mich an der in der Straße oder in der in der Dönerbude und ich warte hier auf sie, was auch immer, ja, das ist ganz, ganz wichtig, auch diesen Notruf auszulösen, also man darf sich erstmal in Sicherheit bringen, aber danach muss auf jeden Fall ein Notruf ausgelöst werden. Ja, und dann geht's halt los, ne? Dann kommt wahrscheinlich die Polizei, dann kommt ein RTW, dann checken die euch durch und wahrscheinlich wird der Notruf auch dann fragen, sind sie verletzt, brauchen sie auch noch irgendwie medizinische Hilfe etc. Und selbst wenn ihr körperlich safe seid, es kann auch sein, dass ihr trotzdem psychisch echt hart angeschlagen seid, vor allem wenn dann nachher das Adrenalin aus dem Körper rausgeht und die ganzen Hormonabfall stattfindet, das ist so wie so ein bisschen.
Wenn man sehr schwammig auf einmal,
ja. Ja, ja, wird auf einmal schwammig, so wie so ein Blues, ne, der einfach, wo alles runterzieht. Und das ist ganz gut, wenn man sich dann auch nicht mehr an dem Ort aufhält, wo es wirklich passiert ist, weil man dann nachher die Ausstrahlung hat wie ein angeschossenes Reh. Deshalb ist es ganz gut, wenn die Situation eintrifft, dass ihr dann irgendwo in Sicherheit seid. Ja. Und ja, und dann geht's halt einfach los. Ne? Soll jetzt keine Rechtsberatung sein, aber ich empfehle dann einfach auch, wenn ihr dann eine Person verteidigt habt und ihr könnt euch irgendwie erinnern, was passiert ist, dass ihr euch einfach auch nicht selbst belastet und dass ihr einfach sagt, ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ne? Ihr braucht euch da, wie gesagt, nicht selber zu belasten. Keine Rechtsberatung, einfach nur mal so erwähnt. Ne? Und dann ruft ihr euch bitte einen Strafverteidiger, eine Strafverteidigerin, ja, falls es schlimm ist und beziehungsweise grundsätzlich würde ich das machen und dann soll die sich mit der ganzen Situation auseinandersetzen. Wir hatten jetzt tatsächlich die Situation, dass einer unserer Trainer sich verteidigen musste und das war wirklich eine sehr schlimme Situation, in der er sich befand, ja, und er hat alles rechtmäßig durchgezogen und ja, hat sich dann auch halt einen Strafverteidiger genommen und das ganze Verfahren läuft noch, deshalb machen wir da jetzt auch keine Aussagen und werden auch nicht erzählen und aber der Strafverteidiger hat das Zepter dann entsprechend in die Hand genommen und ja, so, dass es halt dann nachher auch wirklich hoffentlich dann auch für unseren Trainer rechtmäßig ausgeht, das Ganze. Ja, weil er war absolut, also so wie er es dargestellt hat, war er im Recht und es war einfach nur eine beschissene Situation und alles, was da passiert ist, war vollkommen in Ordnung. Das sieht auch sein Strafverteidiger so, aber es ist einfach schön, wenn man das dann auch danach einfach abgeben kann. Ja, und dann ist der Drops gelutscht und fertig. Ja, so und ja, ansonsten wichtig ist halt, mit dem Thema psychologische Unterstützung, ne, unterschätzt das bitte nicht, ja. Wir hatten ja mal eine Trainerin ihr, die hat ja im Thema Schmerzforschung war die unterwegs und hat die auch ihre Masterarbeit geschrieben und die hat halt auch ganz klar gesagt, dass die gleichen Hirnareale, die für Schmerzen zuständig sind, auch die werden gleichmäßig angesprochen, ob ich den Jan jetzt ins Gesicht schlage oder ihm einfach als Huso bezeichne, ja, das sind die gleichen Schmerzareale und es ist unangenehm für den Körper und wir haben das oft im Jobcenter gehabt, die armen Männer und Frauen, die vorne im Empfang gestanden haben und die haben quasi die ersten, das waren quasi so unsere Wellenbrecher, ja, die haben so die erste Ladung Scheiße abbekommen von unseren Kunden, meistens war es in erster Linie verbale Scheiße, so und ja, da waren manchmal Kolleginnen, ja, manchmal konnten die einfach nicht mehr. Die haben den Job 2-3 Jahre gemacht und irgendwann war da mal zu, ja, haben aber in diesen 2-3 Jahren auch nie wirklich gesehen, dass sie jetzt irgendwie mental, dass das sie wirklich belastet. Und irgendwann ist das Ganze gekippt, das Wasserglas war voll und dann fing es einfach an überzulaufen. Also dieses Ding, auch wenn ihr in der Situation alles richtig gemacht habt, aber guckt, dass ihr halt euch doch auch irgendwie psychologische Unterstützung holt, dass ihr das Ganze dann trotzdem vielleicht mal aufarbeitet, ja, das ist vollkommen in Ordnung, es ist einfach so eure Psychohygiene, die ihr da fahrt, es ist unglaublich wichtig, weil der Körper ist halt gemein, vor allem der Verstand, da werden gerne Dinge, wenn sie zu schlimm waren für einen und das empfindet ja auch jeder anders, wird das gerne schnell versteckt und dann wird dann auf einmal irgendwo in den Keller gepackt, ne, im Keller des Hirns und ja, die Leiche stinkt die ganze Zeit und man fragt sich so, was riecht denn hier eigentlich, aber man weiß gar nicht mehr, warum es da eigentlich riecht und irgendwann kommt die Scheiße wieder raus, auf gut Deutsch gesagt, ich habe ganz oft Scheiße gesagt, das klingt sehr unprofessionell, ich hoffe, dass du jetzt wieder kommst mit deiner Eloquenz, aber das ist wirklich so, also da müsst ihr bitte darauf achten, ja, das heißt, dass ihr es euch dann nachher, selbst wenn ihr die Situation erfolgreich absolviert habt, dass ihr auch dann so ein bisschen psychisch auf euch achtet, ja.
Das Problem bei sowas, das ist gerade mit Leuten, die auch sexualisierter Gewalt ausgesetzt wurden, wo du einfach merkst, mit der Zeit kommt dann irgendwann so ein Zustand auf, in dem diese Verkettung gar nicht mehr unbedingt da ist. So ein menschliches Hirn ist relativ gut darin, sowas zu verdrängen im Zweifelsfall. Mhm. Aber eine Verdrängung bedeutet nicht, dass eine Sache emotional bewältigt wurde. Das heißt, solche Dinge sind dann etwas, was teilweise irgendwann herausbrechen kann. Also da gab es halt ein Beispiel für, ich werde jetzt nicht erzählen, in welchem Kontext das jetzt war, aber das war eine Frau, die die Musik studiert hat. Ich weiß nicht mehr genau was, ich glaube Klavier.
Mhm. Kann sein.
Und hatte da dann quasi irgendwie mitbekommen, dass eine Kommilitonin irgendwie so ein übergriffiges Verhalten irgendwie abbekommen hat. Und dann hatte sie so irgendwie darüber nachgedacht und irgendwie ist das total bei ihr hängen geblieben. Und es war so ein Ding, so, boah, ich fühle mich richtig kacke, so richtig dreckig gerade. Warum? Wo kommt das eigentlich her? Und dann irgendwann, so Stück für Stück, ist ihr eingefallen, dass sie mal eine ähnliche Situation mit ihrem Klavierlehrer damals hatte. Und das hat sich dann einfach für so 8 oder 10 Jahre so verschleppt, das Ganze. Mhm. Ne? Und da ist halt der Punkt. Also sowas muss auch nicht unbedingt den Moment dann irgendwie mega stören. Darum geht's auch gar nicht. Und auch immer noch, wenn es irgendwann stört, kann man ja immer noch damit losziehen. Das ist ja gar nicht das Thema. Das war eine Fehlfunktion.
Also irgendwie, ich bin nirgendwo dran gekommen. Ich habe hier in diesem Pad, also das denn jetzt, das lassen wir auch
das
dran,
das ist noch irgendwie passiert. Lustig.
Also ich bin gar nicht dran gekommen. Wir haben hier diese 8 Felder und da kann man auch zum Beispiel Applaus und solche Sachen machen. Ich fand jetzt irgendwie dieses Ding, was du da gerade gesagt hast, so super, das hätte eigentlich das hier verdient gehabt. Ja. So, aber irgendwie, ich weiß es nicht.
War auch ein komisches Timing, aber
ja.
Auf jeden Fall, ich glaube halt, dass es seine Berechtigung hat, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, wenn man das möchte, zur gegebenen Zeit. Das ist wichtig. Ne? Also wenn man gerade merkt, irgendwie so, okay, das kann jetzt gerade noch nicht irgendwie abgearbeitet werden, dann kann man sich da natürlich auch Zeit nehmen. Man muss es nicht auf Krampf versuchen, direkt zu lösen, aber man sollte einfach ein Verständnis dafür haben, solche Dinge bahnen sich ganz gerne irgendwann ihren Weg. Mhm. Das heißt, man sollte sagen oder man sollte verstehen, nur weil ich es gerade aufgeschoben bekomme, heißt es nicht, dass es irgendwie gelöst ist, das Thema.
Ja. Und dann besteht nämlich eine ganz gemeine Situation, und zwar diese Triggergefahr, falls du nochmal in so eine Situation kommst. Und dann ändert sich auf einmal der Kopf und auf einmal machst du der komplett zu und du bist komplett handlungsunfähig. Also das ist echt eine ganz gemeine Kiste, ja. Deswegen ist, wie der liebe Jan gerade schon gesagt hat, ne, guck, dass du das irgendwie so gelöst bekommst, dass du dir auch wirklich klar bist und dir bewusst wirst, ne. Gerade auch beim Situationsbewusstsein oder auch in der verbalen Deeskalation habe ich jetzt die Tage auch mit Lehrern, die ich weiterbilde, besprochen, das Thema, dass man sich auch bewusst ist, was für Triggerpunkte habe ich, und wenn ich mit Menschen arbeite, bin ich mir meiner Triggerpunkte bewusst, dass ich dann im Rahmen des professionellen Arbeitens nicht auf einmal da irgendwie einen Film fahre, ja, der zwar komplett erklärbar ist, aber dem ich gar nicht bewusst bin, und dann handle ich womöglich nachher unprofessionell, ne, vor allem als professionelle Kraft. Das geht jetzt nicht darum, dass ihr als da draußen, wenn ihr in der freien Natur unterwegs seid, ja, dass ihr jetzt da immer absolut professionell handeln sollt, wie eine professionelle Person. Aber es ist trotzdem von Vorteil, wenn ihr eure Triggerpunkte kennt, dass, wenn ihr dann in der verbalen Deeskalation seid und auf einmal sagt die eine Person gewisse Dinge oder verhält sich irgendwie und das erinnert euch vielleicht an irgendwelche gewalttätigen Personen aus eurer Vergangenheit, und dann kommt das auf einmal wieder hoch und ihr werdet euch nachher verhalten wie ein angeschossenes Reh. Und das bitte erspart euch. Ja, deswegen, aber wie gesagt, dafür gibt es ja vernünftige Selbstverteidigungstrainings, es gibt vernünftige Therapieangebote. Und ja, darauf solltest du auch zurückgreifen, falls du Bedarf hast. Naja, zum Thema Selbstverteidigungstraining würde ich sagen, da hat ja eigentlich jeder Bedarf. Ne, habe ich ja eben schon gesagt, das sind wie Winterreifen und Sommerreifen haben. Also das, finde ich, sollte jeder mal gemacht haben. Ne? Und da seid ihr natürlich auch herzlich dazu eingeladen, jederzeit bei uns ein Probetraining zu machen. So, Jan, hast du noch was auf dem Herzen, bevor die Pens jetzt gleich hier anfangen, Randale zu machen und klopfen mit ihren Lichtschwertern in der Gegend rum?
Ich bin zufrieden.
Du bist zufrieden, ich bin auch zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch da draußen zufrieden. Wenn nicht, schreibt uns. Aber ihr dürft uns auch schreiben, wenn ihr zufrieden seid. Und ich würde sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und
bis zum nächsten Mal.